Hallo zusammen, hallo Vera.
Hi.
Heute reden wir über die Pensionskasse. Es wird komplex, aber wir werden das Thema so einfach wie möglich anpacken. Money Matters, der Podcast über alles rund um Geld mit mir, Angela Migind und vielen spannenden Expertinnen. Zuerst möchte ich mich bei der Bank Claire bedanken, der Sponsorin dieser Staffel. Die Bank Claire redet mit dir offen und ehrlich über Geld, denn sie weiss, dass ein einfaches Gespräch die nötige Klarheit kann schaffen kann, damit du für dich die richtigen Entscheidungen kannst treffen. Ich sitze heute hier in unserem kleinen Kabäuschen mit Dr. Vera Kupper-Staub und wir haben das Podcast-Mikro direkt vor dem Gesicht. Schön, bist du heute hier, Vera.
Freut mich auch, danke für die Einladung.
Du bist Präsidentin von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge beim Bund. Du kennst also die Pensionskassenlandschaft wie deine Westentasche und ich bin mir sicher, unsere Fragen sind bei dir in der besten Hand.
Gib mir Mühe.
Liebe Vera, wir haben gerade gehört, was du aktuell beruflich machst. Was sollte ich mir sonst noch über dich wissen?
Ich habe Volkswirtschaft studiert. Ich habe ja immer im Bereich von der Vermögensanlagen von Pensionskassen gearbeitet. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter, die ich jetzt im Studium sehe.
Sehr schön. Und eben heute einfach das eine oder andere entlocken über das grosse Mysterium Pensionskasse. Wir haben schon gesagt, es wird schwierig, dass wir das jetzt sehr kurz fassen können, aber wir machen jetzt unterhaltsam und alltagsnah.
Und ich probieren wir.
Genau, probieren wir. Ich bin sicher, dass es geht, weil schlussendlich haben wir oder die meisten von uns haben eine und können mit ganz alle sicher mal in Berührung mit dem. Und die grosse Frage ist aber, wie funktioniert überhaupt so eine Pensionskasse?
Also, in einer Pensionskasse spart jede Arbeitnehmende während ihrer Berufstätigkeit für sich ein Altersguthaben an. Und das spart man an, indem man eben ja Beiträge zahlt, der Arbeitgeber zahlt Beiträge für einen und man kommt eine Verzinsung darauf über. Aus dem Altersguthaben, wo man dann eben bis zur Pensionierung sich aufbaut, aus dem wird einem dann eine Rente ausgezahlt. Das Sparen erfolgt eben nicht allein, sondern und nicht, also nicht allein einfach auf meinem Konto bei einer Bank, sondern in einer Pensionskasse. Und das heisst, man spart zusammen mit anderen. Und das hat den Vorteil, dass wenn man zusammen spart, kann man gewisse Risiken miteinander tragen. Durch das kann man zum einen ein bisschen mehr Risiken eingehen und zum anderen kann man sich eben gegenseitig versichern, sei es gegen Invalidität, Tod, eben halt die, die lange leben, die brauchen ja mehr Renten als die, die früher noch sterben. Und zum Beispiel, man tut sich auch gegenseitig versichern, eigentlich gegenüber dem Risiko, dass man im Zeitpunkt von einem Aktiencrash in die Pension will. Oder? Man möchte ja nicht, dass dann nur, weil jetzt gerade die Aktien gefallen sind, dass meine Rente dann tiefer ist. Wenn ich allein für mich sparen würde, hat das einen Einfluss.
Mhm. Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, weil es wissen ja ganz viele Leute nicht, dass erstens das Pensionskassengeld zu unserem privaten Vermögen gehört und zweitens auch, dass wir alle eigentlich über Pensionskasse auch investiert sind. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, wir haben jetzt gerade eine schwierige Börsensituation. Wie beeinflusst denn das jetzt meine Pensionskasse?
Also das tut sie natürlich beeinflussen, eben weil sie ja investiert ist in also zuerst in Obligationen, aber eben auch in Immobilien, in Aktien, vielleicht in Infrastrukturinvestitionen, vielleicht in Private Equities, also eben in nicht kotierte Investitionen in jüngeren Firmen oder kleineren Firmen. Und die Investitionen, die schwanken natürlich mit den Kapitalmärkten. Und das heisst, ja, das hat einen Einfluss also auf die Finanzlage der Pensionskasse. Aber die Pensionskasse, dadurch, dass sie längerfristig orientiert sind, also weil sie ja ihre Gelder länger behalten können sie eben diese Risiken auch tragen. Also es geht nie die ganze Pensionskasse zusammen in die Pension, sondern eben, läuft ja alles gestaffelt ab. Und wie viel eine einzelne Pensionskasse dann wirklich Risiken kann nehmen, ist natürlich abhängig von ihrer sogenannten Struktur, sagt man. Also wie sie zusammengesetzt ist bezüglich den aktiven Versicherten und der Rentner, eben was das relative Gewicht von denen ist und auch was das Alter von denen ist. Oder ob es viele ganz junge Versicherte sind oder aktive Versicherte, die viele jetzt gerade in Rente kommen. Aber das macht es dann aus, wie viele Risiken das sie tragen kann.
Also der Mix zwischen wie viel Geld das noch eingezahlt wird und schon entnommen wird. So.
Ja, ja, und auch es macht halt einen Einfluss bei denen, die schon Rente beziehen. Dort ist eigentlich, durch das, dass man eine Rente festgelegt hat, wo man denen ja sagt, das ist die Rente, die wir dir zahlen bis zu deinem Tod und auch noch hinterlassene Leistungen. Durch das ist ihnen eigentlich eine Rendite auf ihrem Kapital fix garantiert worden. Weil die Renten, die mal laufen, die kann man nicht mehr anpassen. Die müssen so ausgezahlt werden. Das heisst, dort hat man eben mit dieser sozusagen fixen Sollrendite, dort kann man ein bisschen weniger Risiken nehmen. Als bei den Aktiven, dort kann man den Aktiven nie negative Zinsen belasten. Das geht auch nicht. Also das Altersguthaben geht nie durch ab. Also man kann es nicht negativ verzinsen. Aber im schlechtesten Fall, wenn es in einer Pensionskasse sehr schlecht geht, könnte es sein, dass es null gibt als Verzinsung. Und darum eben kann man sozusagen auf den Geldern der Aktivversicherten kann man ein bisschen mehr Risiken nehmen als auf den Geldern der schon Pensionierten.
Das heisst, Pensionskassen bauen auch Reserven für solche Sachen auf?
Ja, das müssen sie natürlich. Genau, um die Risiken können zu tragen, müssen sie Reserven aufbauen, weil es kann ja nicht sein, dass irgendwie nach jedem Aktiencrash sie bei den Versicherten müssen Sanierungsbeiträge einsammeln müssen. Das will man nicht. Das war ja nicht vertrauensfördernd. Und darum die Pensionskassen sogenannte Wertschwankungsreserven aufbauen. Und die halten sie, weil wir wissen alle, also Kapitalmärkte funktionieren so, dass sie halt ein bisschen in Zyklen laufen, dass es Phasen gibt, eben, wo die Investoren sehr euphorisch sind und dann geht alles darauf. Und dann kommt auch wieder eine Phase, wo entweder die Euphorie, aber auch eben konjunkturelle Einflüsse, wie man jetzt gesagt, geopolitische Einflüsse, irgendwelche Einflüsse dazu führen, dass die Erwartungen wieder schlechter sind und dann verlieren die Anlagen an Wert und für das müssen sie gewappnet sein. Also darum bauen Pensionskassen ja Reserven auf und zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade zurückschauen, Ende vom letzten Jahr, wo ja ein extrem gutes Anlagejahr war, haben Pensionskassen in der Schweiz durchschnittlich 18,5% von ihren Verpflichtungen haben sie Reserven für die hatten. Also nicht nur waren sie voll deckt, sondern sie hatten noch 18,5% Reserven drauf. Und ja, das ist gut, dass sie die Reserven aufgebaut haben, weil in diesem Jahr haben sie definitiv einen Teil von diesen Reserven gebraucht.
Gerade weil sagen, nach dem Crash ist ja so vor dem Crash, also ist quasi garantiert, dass wieder einer kommt und dann haben sie jetzt sehr schön können vorsorgen letztes Jahr.
Ja, genau.
Ja. Ich habe im Vorfeld ja Fragen gesammelt und wir kommen jetzt zu Fachbegriffen und die Frage war, könnt ihr bitte den Umwandlungssatz ganz einfach erklären?
Gut, probiere ich. Also, aber wie vorhin erwähnt, im Zeitpunkt der Pensionierung wird das angesparte Altersguthaben von einem Versicherten, von einer Versicherten in eine Rente ausgezahlt. Und der Umwandlungssatz sagt uns jetzt, wie hoch die Jahresrente ist. Machen wir ein Beispiel. Also zuerst der aktuell durchschnittliche Umwandlungssatz von der Schweizer Pensionskasse, den sie aktuell verwenden, ist 5,23%. Und das heisst jetzt, wenn eine Frau bei der Pensionierung ein Altersguthaben von 500'000 zum Beispiel hat, was ein gutes Altersguthaben wäre, so bekommt sie im Durchschnitt eine Jahresrente von 26'150. Das sind eben die 5,23% von diesen 500'000. Oder? Also der Umwandlungssatz ist ein Prozentsatz und sagt, welchen Prozentsatz von meinem Altersguthaben komme ich als Jahresrente über. Und das gibt dann zum Beispiel jetzt eine Monatsrente von 2'180.
Super, danke vielmals. Das klingt schon mal sehr gut. Danke auch, dass du so ein bisschen Kontext gesetzt hast. Also das ist eher ein höherer Betrag. Wir kommen noch zur Frauenthematik noch dazu. Vorher haben wir nur ein zweites Fachwort, und zwar den Koordinationsabzug.
Gut, um den Koordinationsabzug zu erklären, muss ich kurz einen Abstecher zu der AHV machen. Oder AHV-Beitrag zahlen wir, also zahlt der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf dem ganzen Lohn. Und darum ist die AHV ja auch unser grösstes Sozialwerk mit der grössten Umverteilungswirkung. Weil wir zahlen Beiträge auf dem ganzen Spektrum von unseren Löhnen und wir bekommen aber nur limitierte Renten. Jetzt, Pensionskassenbeiträge zahlt man nicht auf dem ganzen Lohn, sondern man zahlt sie auf dem versicherten Lohn. Und der versicherte Lohn fährt nicht sozusagen unten nicht versichert, weil man sagt, der tiefe Teil vom Lohn, da wird ja durch die AHV abgesichert. Somit tun wir eigentlich ab dem Teil oben an der AHV das tun wir versichern. Und dann oben gibt es dann auch wieder noch eine Grenze. Man tut das auch nicht den ganzen Lohn bis zur Oberstufe versichern. Und der Koordinationsabzug ist im Moment bei 28'000 und etwas, der volle Koordinationsabzug. Und eben, das ist die Idee dahinter, dass der Unterlohnanteil soll durch die AHV abgesichert werden und nachher sozusagen die zweite Stufe von der Löhne soll dann durch Pensionskasse, durch die zweite Säule abgedeckt werden.
Da sieht man also wirklich das Säulensystem, das wir eigentlich haben, sehr gut, oder? Dass die aufeinander greifen oder nacheinander.
Ja, genau. Sie greifen eigentlich aufeinander greifen und nicht unbedingt nicht nur nebeneinander, oder? Also sie greifen eigentlich aufeinander aufbauen.
Ja. Genau. Wer jetzt noch Fragen hat zu der Altersvorsorge, dem kann ich eine ältere Folge empfehlen. Altersvorsorge für Frauen besonders wichtig. Dort geht es eben genau darum, wie funktioniert das Schweizer System überhaupt. Wir fokussieren heute allein auf Pensionskassen, weil das einfach schon sehr komplex ist. Und wenn wir jetzt eben zu der ganzen Frauenthematik kommen, dann heisst es immer, Frauen haben 37% weniger Rente in der Schweiz. Das ist der Gender Pension Gap. Jetzt ist es aber so, der grösste Unterschied kommt dabei aus der zweiten Säule. Warum ist das so?
Also, es kommt übrigens nicht nur der grösste, es kommt der einzige Unterschied aus der zweiten Säule. Weil in der ersten Säule kommen Frauen und Männer genau die gleichen Renten über. Der einzige Unterschied ist dort, dass Männer viel mehr Beiträge leisten als Frauen. Aber Renten bekommen beide, also beide Geschlechter genau die gleichen. Der Unterschied kommt wirklich aus der zweiten Säule. Und der Unterschied kommt zum einen von gewissen gesetzlichen Bestimmungen und der zweite Teil sind stark gesellschaftliche Gründe. Also, wenn wir die gesetzlichen Bestimmungen anschauen, dann gibt es dort eben gewisse Bestimmungen, die dazu führen, dass Löhne von Teilzeitbeschäftigten und von Mehrfachbeschäftigten eine ungenügende Versicherung haben. Das muss nicht so sein, aber es kann sein. Also Frauen, die sich, es kommt auf eine, also auf Pensionskasse drauf an, wo man versichert ist, und es kommt auch auf die Frau drauf an, zum Beispiel wenn man mehrfach Stellen hat, kann man sich zum Beispiel freiwillig bei der Auffangeinrichtung für all die verschiedenen Jobs versichern, aber da muss man sich selber darum kümmern. Und das machen viele natürlich nicht, weil es ist ja mit Aufwand verbunden und eben, man muss natürlich dann auch Beiträge zahlen und genau. Jetzt aber die dominanten, muss man sagen, Effekte sind gesellschaftliche Gründe. Und da ist zum einen, dass Mütter und eben wirklich Mütter, es geht eigentlich auch bei dem Gender Pension Gap, geht es eigentlich vor allem um einen Mutter-Pension Gap und nicht eigentlich um einen Frauen-Pension Gap. Also Mütter sind deutlich weniger erwerbstätig als Väter. Und wenn sie halt weniger erwerbstätig sind, eben weil sie Teilzeit arbeiten, dann zahlen sie ja bei Pensionskassen weniger ein. Und weil man ja bei Pensionskassen halt unser Sparguthaben aufbauen mit der Zeit und dann nach einer Rente aus dem bekommen, ist logisch, wenn man weniger arbeitet, also wenn man also nicht arbeitet, wenn man weniger erwerbstätig ist, wenn man weniger gegen Lohn arbeitet, dann hat man nachher weniger Pensionskassenguthaben. Der zweite Teil ist, eben unser Altersvorsorgesystem ist halt immer noch, also schaut auf eine Art ein Ehepaar immer noch als eine Finanzierungsgemeinschaft an. Und denkt dort dann zum Beispiel, ja okay, wenn jetzt die zwei zusammen Kinder haben und sie haben sich jetzt entschieden, dass jemand von beiden mehr daheim ist, um auf die Kinder zu schauen und der andere tut mehr arbeiten, dann schaut eigentlich das System, sagt dann, ja, das, was wir eigentlich abdecken wollen, ist ja die Finanzierung von diesem Paar. Und darum, wenn man es dann als Paar anschaut, geht das schon auf. Aber
ich darf mich nicht scheiden.
Genau. Obwohl natürlich auch da hat sich ja Änderungen gegeben. Aber es ist so. Gut, nein, eigentlich habe ich noch einen dritten Punkt. Aber wieso, noch einen gesellschaftlichen Punkt, wieso das Frauen oder Mütter, das ist jetzt wirklich ein Frauenpunkt, aber erstaunlicherweise ist das ein Punkt, wo bei alleinstehenden Frauen eigentlich sich nicht erschlägt, ist, dass Frauen halt im Durchschnitt weniger verdienen als Männer. Und zwar eigentlich weniger wegen Lohnungleichheit, also nicht, weil sie, also natürlich gibt es ja dort auch noch einen kleinen Unterschied, aber der grosse Unterschied kommt von dem, dass Branchen, wo Frauen dominiert sind, Tieflohnbranchen sind. Und ja, und das ist dann halt eben, auch wenn man dann mehr schafft, aber einen schlechteren Lohn hat, hat man natürlich schlussendlich auch eine schlechtere Rente. Ja.
Also so ein bisschen zusammenfassend gesagt, wenn ich weniger einzahle, weil ich weniger arbeite oder einen schlechteren Lohn habe, dann habe ich am Schluss auch weniger Rente, weil ich in der Pensionskasse, also in der zweiten Säule, für mich selber spare und es nicht auf irgendeiner Umlage basiert.
Genau, genau. Ja. Und darum eben, die Lücke ist wirklich vor allem eine Rentenlücke für alleinstehende oder geschiedene Mütter. Weil eben, wenn wir alleinstehende Frauen ohne Kinder anschauen, dort gibt es keinen Unterschied zu alleinstehenden Männern. Die haben die genau gleiche Rente. Wenn wir verheiratete Ehepaare anschauen, die sind gut versichert. Darum einfach, eben, wenn eine Frau Mutter wird und sich also darüber nachdenkt, was sie mit ihrer Erwerbstätigkeit machen will, soll sie nicht nur kurzfristig denken, sondern sie muss wirklich auch darüber nachdenken, was der Effekt von diesem Erwerbsunterbruch auf verschiedene Sachen sind. Also eben auf das zukünftige Lohnniveau, auf die zukünftige Karriere. Sie muss sich überlegen, dass er natürlich der Lohn vom Partner kann nicht nur wegfallen wegen einer Scheidung, sondern auch wegen Krankheit, Unfall, Tod. Oder? Also das ist ein Risiko, das wir ja auch haben. Und Kinder sind in der Regel kein lebensfüllendes Projekt. Es gibt eigentlich für alle ja ein Leben oder ein Erwerbsleben nachher. Und darum eben, die Entscheidung natürlich zu fällen, sind extrem persönlich. Und ich finde auch, es gibt auch keine einzige optimale Lösung. Ich glaube, jedes Ehepaar, jedes ältere Paar muss sich für sich die beste Lösung finden. Aber ich denke einfach, die Frauen sollen dabei auch an sich denken und nicht nur an das, was sie denken, was die anderen vielleicht von ihr erwarten.
Ja, das ist sehr gut gesagt. Und es ist ein bisschen mein persönliches Risikomanagement eigentlich.
Ja, richtig.
Wir haben es schon ein bisschen gehört, aber Pensionskasse, es gibt ein paar Herausforderungen, es gibt gesetzlich auch ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so modern sind. Wie sieht es politisch aus?
Ja, politisch haben wir hier ein bisschen einen Reformstau. In den letzten Jahren sind ja Reformen in der Altersvorsorge schwierig vor dem Volk. Aktuell wird im Parlament die Reform der zweiten Säule behandelt. Und dort sollen eigentlich die erwähnten, eben noch bestehenden Probleme für Teilzeit- und Mehrfachbeschäftigte sollen dort behoben werden. Zudem soll der Umwandlungssatz, der für reine Obligatoriumskassen gültig ist, dort gibt es einen im Gesetz, der für die definiert wird, der soll an die Realität der anderen Pensionskassen angepasst werden.
Wie finde ich heraus, ob meine Pensionskasse sogenannt gesund ist?
Ja, da würde ich dir mal empfehlen, zuerst mal die Homepage von deiner Pensionskasse zu suchen. Ich denke, ja, heutzutage haben eigentlich sozusagen alle Pensionskassen eine Homepage. Und dort kannst du mal ein bisschen Informationen anschauen. Aber es ist natürlich schon, es ist nicht einfach, sich ein abschließendes Bild zu machen über Gesundheit von einer Pensionskasse, weil es spielen da schon verschiedene Faktoren drin. Fangen wir mal an mit dem sogenannten Deckungsgrad. Eben der Deckungsgrad sagt uns eigentlich, eben, wie viel von diesen Wertschwankungsreserven, die wir vorne davon geredet haben, wie viel von denen das sie haben. Das heisst, also ein Deckungsgrad von 100 heisst, sie haben die Verpflichtungen einfach voll deckt, aber sie haben keine zusätzlichen Reserven. Deckungsgrad eben jetzt von zum Beispiel 118,5%, wo ich eben, das würde jetzt passen zu diesen 18,5% Reserven von vorne. Eben, das wäre jetzt ein Deckungsgrad ja, von einer Pensionskasse mit einer guten Reserve. Jetzt, die Reservensituation muss man aber natürlich zum Beispiel auch dann ein bisschen in die Marktsituation einordnen. Also jetzt zum Beispiel Ende letztes Jahr ist ein Deckungsgrad eben von 118,5% ist gut gewesen, aber ist durchschnittlich gewesen, oder? Jetzt, wohl Ende von diesem Jahr, wird 118,5% werden wohl, also ganz, ganz wenige Pensionskassen werden noch so einen höheren Deckungsgrad haben, sondern die werden tiefer haben. Darum, also zum Beispiel der Deckungsgrad muss man auch ein bisschen in die Konstellation setzen. Dann würde mich sicher die Verzinsung interessieren, die die Pensionskasse über die letzten Jahre gegeben hat. Dann würde mich interessieren, was eben der Umwandlungssatz ist von dieser Pensionskasse. Aber dort zum Beispiel muss man aufpassen, es heisst nicht, dass ein höherer Umwandlungssatz immer besser ist, sondern gut, wenn ich jetzt kurz gerade vor der Pensionierung bin, dann finde ich wohl schon umso höher, umso besser.
Ja.
Aber natürlich, ein Umwandlungssatz muss auch fair können finanziert werden. Weil eben, vorhin haben wir ja zusammen darüber geredet, dass die Rente ja garantiert nachher sei. Darum eine Pensionskasse, die zu hohe Umwandlungssätze gibt und somit zu hohe Rente tut, garantieren, ist für die jungen Versicherten nicht gut. Weil dann müssen sie für die Älteren, also für die dann in Rente gehen, mehr Risiken tragen.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das Ganze gesund, ich habe es mit Anführungszeichen gemacht, das ist etwas, was aus dieser Frage herauskommt, oder beziehungsweise ich habe über Instagram ganz viele Fragen bekommen zu dem Thema, wann soll man sich denn einkaufen? Und jetzt ist mit dem gesund schon mal so eine Grundlage gelegt worden, dass man eben zuerst muss schauen, was kauft man sich ein? Und dann ist die nächste Frage wirklich so ein bisschen, macht das überhaupt Sinn?
Gut, wenn eben Einkäufe, also man kann sich ja einkaufen in einer Pensionskasse nur, wenn man eine Lücke hat, eine sogenannte Versicherungslücke. Und solche Lücken eben entstehen durch Erwerbspausen, ja, wo es eben bei Frauen kann geben, öfters passieren. Oder eben, wenn man jetzt deutlich mehr verdient, als man früher verdient hat. Ob so ein Einkauf möglich ist, das sieht man auf dem Versichertenausweis, wo man bekommt oder von der PK. Dort gibt es einen Eintrag, Einkauf, möglicher Einkauf, und dort wird man sehen, ob man das kann überhaupt oder nicht. Die Einzahlungen sind attraktiv, weil man dadurch kann, zum einen die Steuern reduzieren, die man zahlen muss, weil man das eben vom Einkommen kann abziehen kann. Und zum anderen aber natürlich, weil man durch die Einkäufe kann die Renten im Alter verbessern kann. Und das ist sehr viel wert. Weil zum Beispiel, wenn wir das jetzt vergleichen mit Säule 3a, Säule 3a kann man ja auch bis zu einem gewissen, also bis zu diesen 6'000
Franken, genau.
Kann man die ja auch von den Steuern abziehen, also vom Einkommen abziehen. Aber man kommt natürlich im Zeitpunkt vor der Pensionierung kommt man einfach das Kapital über und nicht eine Rente. Und bei einer Pensionskasse kann man sich halt wirklich dann in höhere Rente einkaufen. Was ich noch zum Thema, du hast vorhin ja gefragt, ja, aber eben, wenn man das Zeug dann anschaut und wo soll man sich dann hinwenden oder ja. Was, würde ich allen sehr nahelegen. Zum einen, eben, wenn etwas unklar ist, wenn man etwas nicht versteht, wendet euch zum einen mal an eure Pensionskasse. Weil also dort hat es eigentlich immer Mitarbeitende, die dafür da sind, dass sie Auskünfte geben. Respektive normalerweise eben auf der Homepage hat es schon sehr viele Informationen. Hat es vielleicht auch eine Chatfunktion, hat es was auch immer. Also eben, dass man sich dort mal schlau macht und dort eben ein E-Mail schreibt oder was. Eben diese Sachen verwendet. Wenn man dort nicht weiterkommt, was es also auch noch gibt, ist, es gibt einen Verein, der macht kostenlose BVG-Auskünfte. Der hat auch eine Homepage, wo man sich, wenn man eingeht, kostenlose BVG-Auskünfte, da kommt man auf die Homepage. Und das sind also Spezialisten aus der Branche, die regelmäßig an verschiedenen Orten in der Schweiz Auskünfte geben. Also da kann man sich dann einschreiben, da kann man dort hingehen und kann Fragen stellen. Und die können einem auch ein bisschen weiterhelfen, einfach, dass die ganzen Sachen mal ein bisschen einordnen und einem dann sagen, wo man vielleicht eben weiterkommt, wenn man wirklich nicht weiss, was man mit diesen Informationen machen soll oder irritiert ist auch davon.
Ja. Sehr gut. Ich tue das gerne auch in den Shownotes verlinken, dass wenn jemand Interesse hat, kann man dort direkt draufklicken. Und zu den Pensionskassen aber und zu dem ganzen Einkauf. Noch ein weiterer Aspekt ist, dass ich dann nicht aussuchen kann, bei welcher Pensionskasse also ich mich einkaufe. Ich bin durch einen Arbeitgeber, wo die Pensionskasse auswählt, ja ein bisschen gebunden. Kann ich trotzdem Einfluss nehmen?
Also noch zum einen wegen der Auswahl von der Pensionskasse. Ja, stimmt natürlich, die ist an Arbeitgeber gebunden. Aber es ist also nicht so, dass der Arbeitgeber eigentlich sie allein auslesen darf. Sondern Pensionskasse muss eigentlich gewählt werden eben vom Arbeitgeber und von einer Vertretung der Arbeitnehmenden. Also dort haben die Arbeitnehmenden schon eigentlich einen Einfluss drauf. Und dann natürlich, wie kann man Einfluss nehmen? Das kommt ein bisschen auch ja auf Pensionskassen drauf an. Es gibt ja Pensionskassen, wo nur freie Arbeitgeber oder freie Konzern tätig sind. Wie irgendwie eine Roche-Pensionskasse, eine Nestlé-Pensionskasse, eine SBB-Pensionskasse. Und dann gibt es sogenannte Sammeleinrichtungen, wo eben dann Pensionskassen für ganz viele Arbeitgeber sind. Und der Einfluss, den man jetzt hier haben kann, also jede Pensionskasse wird schlussendlich geführt von einem obersten Organ, wo halb durch Arbeitnehmer und halb durch Arbeitgeber Vertretende geleitet wird. Und somit, es gibt immer Arbeitnehmervertretende im Führungsorgan von einer Pensionskasse und man kann sich zum einen auch an die wenden, wenn man irgendwie findet, da
gibt es ein Potenzial für etwas? Oder?
Ja,
man kann
also
noch mir zu etwas.
Genau, man kann sich dort hinwenden. Man kann natürlich sich an die Pensionskasse selber wenden, auch um irgendwie einen Vorschlag zu bringen. Denn an vielen Orten gibt es natürlich Wahlen für die Pension, also für die Arbeitnehmervertreter. Oder? Es gibt eben bei den Sammeleinrichtungen gibt's teilweise andere Verfahren, auch, die angewendet werden, weil die weil das so verstreut ist und die keine Wahlen können durchführen können. Und eben, man kann zum Beispiel auch probieren, selber Mitglied eines solchen Gremiums zu werden, wenn man gewillt ist, sich da wirklich zu engagieren. Und ja, das wäre natürlich sehr gut, weil manchmal haben die Pensionskassen also recht, ist es recht schwer, Leute zu finden und vor allem junge Leute zu finden, die sich hier engagieren wollen.
Ein schwieriges Thema im Finanzbereich ist Nachhaltigkeit. Ich stelle jetzt aber die Frage gleich. Gerade in der Pensionskasse wird auch immer wieder gesagt, sie hätte dort noch viel Potenzial. Das ist eben eines davon. Ist dort etwas am Tun?
In diesem Bereich läuft sehr viel. Es gibt Pensionskassen, die in diesem Bereich schon sehr, sehr viel gemacht haben und das auch schon sehr, sehr lange machen. Dann gibt es andere Pensionskassen, die noch nicht so viel gemacht haben. Aber eigentlich mittlerweile ist das ein Thema eigentlich bei allen Pensionskassen. Auch zum Beispiel der Pensionskassenverband, der ASIP, tut im Moment so eine Richtlinie entwickeln, wo sie eigentlich ihren Pensionskassen nahelegen, was sie in diesem Bereich alles machen könnten. Man muss einfach sagen, es ist nicht ganz banal, also Nachhaltigkeit umzusetzen. Und zwar, also es hat wie zwei Aspekte. Auf der einen Seite muss man sagen, Pensionskassen haben einen treuhänderischen Auftrag und die sind dafür da, Rente zu garantieren und Rente, also so hohe wie mögliche Rente zu produzieren. Also das heisst, sie können auch nicht sagen, uns ist Nachhaltigkeit so wichtig, wir wollen gerne ein bisschen auf Rente verzichten. Oder? Also das kann, also das oberste Organ, das dann hier entscheidet, ist bei solchen Entscheidungen halt, also natürlich sie können auf Nachhaltigkeit Rücksicht nehmen. Aber sie müssen trotzdem eigentlich marktkonforme Renditen können erzielen. Und darum ist Nachhaltigkeit oft schon vor allem ein Risikomanagement-Überlegung. Und das ist ja sehr wichtig, weil man halt, wenn man die Risiken nicht einbezieht, auch eben dann längerfristig Schaden kann nehmen, also in der Rente. Aber es kann auch nicht, wie sagen wir, kann nicht, eine Pensionskasse ist nicht dafür da, irgendwie billige Kredite an nachhaltige Projekte zu geben. Oder? Mhm. Das ist nicht Zielsetzung, ja, von einer Pensionskasse. Ja. Und das andere, was man auch muss sagen, es gibt nicht nur einen Weg und es ist nicht klar wirklich, ja, was jetzt denn nachhaltig wird sein. Mhm. Also, ich meine, wenn man ja heute wüsste, genau welche Technologien wir müssen verfolgen und was wir müssen genau anpassen, dann nachher, also, wären wir sicher schon näher. Aber weil es ja auch noch ein Wettbewerb von den verschiedenen Ideen gibt, was jetzt genau als Ziel wird führen, finde ich, ist es auch wichtig, dass man der Pensionskasse mehrere Möglichkeiten offen lässt, oder wie sie das machen wollen. Also, dass sie das müssen entscheiden müssen, was sie denken, was der optimale Weg ist. Weil es gibt nicht nur einen Weg, um dorthin zu kommen.
Wir machen einen kleinen Themensprung und gehen zum Stellenwechsel bzw. so Arbeitgeberseite. Man hört ja bei jedem Vorstellungsgespräch, wir haben sehr gute Vorsorgeleistungen. Das sagt ja eigentlich jeder Arbeitgeber. Was heisst das? Also welche Zahlen kann ich im Arbeitsvertrag schauen, um zu sehen, ob das wirklich so ist?
Also ich glaube, im Arbeitsvertrag findest du fast nichts über Pensionskasse. Du findest vielleicht, wie hoch dass deine Abzüge werden sind. Aber ich würde jetzt bei einem Stellenwechsel würde ich sicher fragen, zum einen, ob die Kasse nur eine obligatorische Pensionskasse, ja, also ob sie nur den obligatorischen Teil absichern oder ob sie mehr abdeckt. Weil in der Schweiz eigentlich die grosse Mehrheit der Leute haben eine weitergehende Versicherung als Obligatorium. Somit eben, es ist eigentlich ein guter Arbeitgeber, gibt einem eine Versicherung, die weitergeht als Obligatorium. Dann würde ich fragen, wie die Invalidenversicherung geregelt ist. Weil die Invalidenversicherung kann entweder so geregelt sein, dass sie dass die Rentenhöhe am aktuellen Lohn bemessen ist. Und das ist eigentlich ja, die sinnvolle Variante für einen selber. Oder es kann eben auch sein, dass sie als angespartes Altersguthaben gekoppelt ist. Und dann ist man als junge Person relativ schlecht versichert. Das würde ich auch noch fragen. Und dann würde ich auch noch fragen, wie die Lohnabzüge aufteilt sind zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Weil, also es ist ja so, dass der Arbeitgeber muss mindestens gleich viel zahlen wie der Arbeitnehmer. Aber er kann natürlich auch mehr zahlen. Und es gibt Arbeitgeber, eben, die sehr grosszügig sind, die dort viel mehr geben. Und ja, das ist etwas, wo man auch eben, sollte anschauen sollte. Und natürlich, wenn wir zum Thema Nachhaltigkeit noch einmal kommen, ist das ein Punkt, wo man auch fragen kann. Was macht, also wenn einem jetzt selber das sehr wichtig ist, kann man fragen, was macht Pensionskasse in diesem Bereich? Was ist ihre Strategie?
Wir haben es vorhin schon mal vom Pensionskassenausweis gehabt. Der kommt Anfangsjahr immer.
Und früher man, oder später?
Früher oder später, genau. Genau. Und landet dann meistens in irgendeinem Stapel, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Nicht, dass ich das wüsste.
Oder in einem Ordner.
In einem Ordner, ja. Oft in einem Ordner, ja. Ja, vielleicht fühlt sich jetzt die eine oder andere Person angesprochen, aber wenn man da jetzt mal vornehmen und noch finden, auf welche Zahlen kann ich denn dort schauen oder welche sagen mir etwas?
Ja, also zum einen sollte man mal schauen, ein angespartes Altersguthaben. Aber wie hoch das ist. Auf gewissen Ausweisen wird das auch Vorsorgeguthaben genannt, aber eben Altersguthaben. Das sollte mal zum einen von Jahr zu Jahr grösser werden. Also wenn es kleiner geworden ist, ist irgendetwas falsch gelaufen. Also dann muss man definitiv anrufen und sagen, das kann nicht sein. Dann auf dem Ausweis gibt es eben neben dem angesparten Altersguthaben gibt es übrigens noch eine Information, das heisst BVG-Altersguthaben. Das kann gerne verwirrend wirken, weil dort ist der Betrag ist normalerweise deutlich kleiner als das normale Altersguthaben, weil das ist der Teil, wo eben in der Regel vom Obligatorium unterliegt. Also jetzt jemand, wo eben rein obligatorisch versichert ist, bei dem sind die beiden Zahlen gleich. Mhm. Aber bei den meisten hat man ein deutlich höheres Altersguthaben als das BVG-Altersguthaben. Das ist ein bisschen verwirrlich, aber einfach, dass man das verstehen kann. Aber relevant für einen ist das Ganze, also der grössere Wert vom Altersguthaben. Dann nachher würde ich schauen, was der Zins im vergangenen Jahr war. Dann würde ich anschauen, was einem als Invalidenrente gesagt wird, was man jetzt bekommt. Auch als hinterlassene Rente, eben wenn man würde sterben, also was jetzt mein Partner, wenn er eben, also wenn man Kinder hat und mein Partner müsste für Kinder noch aufkommen, was er würde bekommen. Und bei der Altersrente, bei den Informationen zu der Altersrente, kommt es natürlich ein bisschen auf das Alter von der Versicherten drauf an, oder? Dort macht die Pensionskasse sogenannte Projektionen. Oder weil dort kann sie ja nicht, sie kann nicht jetzt schon sagen, was genau deine Rente wird sein. Weil das ist ja sehr abhängig davon, was die Verzinsung bis dann wird sein. Mhm. Und eben auch natürlich auch, wie sich die Lohn, die Beschäftigungsgrad und was alles tut entwickeln. Und darum machen eigentlich Pensionskassen bei Leuten, die näher bei der Pension sind, dort machen sie Projektionen für die Rente. Bei Leuten, die weiter weg von der Rente sind, dort machen sie mehr einfach Projektionen vom Altersguthaben. Ja. Mhm. Und dann kann man das eben, dann kann man so eine Überschlagsrechnung machen. Ist man auf einem guten Weg oder noch nicht so? Mhm. muss ich eben. Und dann natürlich auf dem Versichtenausweis sieht man auch den Einkauf, ob man einen Einkauf machen könnte.
Wenn ich meinen Job wechsle, was muss ich da beachten?
Wichtig ist einfach, dass man nicht vergisst, in der Pensionskasse vom alten Arbeitgeber zu melden, zu welcher Pensionskasse dass man jetzt wechselt, dass das Geld eben dort übergeliefert wird. Und wenn man nicht direkt einen neuen Job annimmt, somit nicht schon weiss, eben, in welche Pensionskasse dass man nachher geht, dann gibt man halt der Pensionskasse an, zu welcher Freizügigkeitseinrichtung das überwiesen soll werden, weil eben dann geht man gescheiterweise einfach in ein Freizügigkeitskonto. Ja, und tschüss. Wenn man es vergisst, dann gibt es ein Auffangbecken beim Sicherheitsfonds BVG. Und dort könnte man auch wieder Guthaben suchen. Also verloren geht nichts, aber es ist einfach umständlicher. Also wenn man es meldet, ist es einfacher für alle.
Ja, das ist gut. Also nehmt den direkten Weg.
Genau.
Gut, wir kommen langsam zum Ende. Was möchtest du den Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben?
Unsere Altersvorsorge ist zentral dafür, wie es uns im Ruhestand dann finanziell wird gehen. Und darum, denke ich, macht es Sinn, sich nicht erst 5 Jahre vor der Pensionierung damit auseinanderzusetzen. Weil vor allem dann ja, hat man nicht mehr so viele Hebel, oder, wo man kann in Bewegung setzen kann. Darum würde ich wirklich den Leuten empfehlen, dass man sich von Zeit zu Zeit damit auseinandersetzt. Das muss nicht, definitiv nicht ständig sein, weil ja, es gibt ja auch noch anderes und Schönes im Leben. aber ich denke, bei jedem Wechsel vom Arbeitgeber und bei Wechsel vom Beschäftigungsgrad oder sonst spätestens alle 10 Jahre sollte man sich sozusagen einfach mal mit der Situation wieder die 3 Säulen zusammen anschauen. Eben, aha, AHV, habe ich dort... Eben, wenn man jetzt zum Beispiel noch studiert, habe ich da meine Beiträge gezahlt oder eben so Sachen. Bin ich mit der AHV sozusagen im Reinen? Pensionskasse, wie sieht das im Moment aus? Wie bin ich dort versichert? Und privat sparen, eben, sei es in Form von 3a oder anders sparen, wie stehe ich dort? Eben, ja. Dass man sich einfach so einen Überblick macht und sei es eben mit jemandem vielleicht aus dem Freundeskreis, der sich damit etwas mehr auskennt. Sei es, wenn man sich selber schlau gemacht hat. Also man kann sich zum Thema schlau machen. Oder eben, sei es bei einer Bank. Es gibt viele Möglichkeiten, oder, um sich da etwas schlau zu machen.
Mhm. Super, danke vielmals, dass du uns hier Einblick gegeben hast in das grosse Mysterium der Pensionskasse.
Bitte sehr gern geschehen.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Woche und tschüss zusammen.
Ciao zusammen.